Unsere Predigt heute steht unter der Frage, dem Motto, warum lässt Gott das zu? Oder der Bibliolog zur Jahreslosung. Oh, höre ich euch quasi denken, das war aber ja so nicht angekündigt. Und mir ist schon warm und jetzt soll ich auch noch hier spontan geschliffen formulieren. Keine Sorge, der Bibliolog heute werdet ihr eine Unterform des Bibliologes erleben, den sogenannten Zirkelbibliolog. Ja, das heißt also, ich stelle die Frage und ich beantworte dann auch gleich die Frage. Die Kölschen haben ja lange geglaubt, ihre Form des Bibliologes sei eine eigenständige Form. Ihr wisst, der Kölsche hält ja seinen Redefluss gerne dadurch aufrecht, dass er sich selber Fragen stellt, die er dann selber beantwortet. So, bin ich aus dem Haus hier komme, stumm meine Auto nimm ich da, frage ich mich, wo hast du, und so weiter. Also, weitere genetische Untersuchungen haben aber gezeigt, das ist doch nicht eigenständig, das ist eine Form, ist identisch mit dem Zirkelbibliolog. Also ihr werdet heute einen kölschen Zirkelbibliolog erleben und könnt ganz entspannt sein. Die Jahreslosung, wir haben sie gerade schon im Gesamttext gehört. Du bist ein Gott, der mich sieht, sagt eine Sklavin. Nun, die Frage, die uns heute begleiten wird, warum lässt Gott das zu, ist ja eine Frage, die wir überhaupt nicht mögen. Weil wenn es an diese Frage gekommen ist, dann wissen wir, die Antwort darauf kann einfach irgendwie dann immer nicht so richtig zufriedenstellend sein, kann nicht so richtig rund sein. Und ich glaube, noch weniger mögen wir, wenn uns diese Frage gestellt wird, weil wir dann auch wissen, dass die Antwort immer irgendwie schwierig wird. Nun gehen wir noch mal rein. Losgehen tut das Ganze ja 1. Mose 15. Da sagt Gott, Abraham, du bist mein Mann. Die Bibel nennt das, er schließt einen Bund mit ihm. Und von dir wird es Nachkommen geben und die werden ein großes Volk sein. Und da sagt Abraham, klingt gut, aber ich habe keine Kinder. Und da sagt Gott, komm mal raus da aus deinem Zelt, guck mal in den sternenklaren orientalischen Nachthimmel. Kannst du die Sterne zählen da oben? Nö. So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abraham scheint das erstmal so genommen zu haben. Und dann passierte 10 Jahre lang nichts. Und anscheinend ist dann so ein bisschen Nervosität im Hause Sarah und Abraham ausgebrochen. Und sie haben überlegt, das ist ja eigentlich eine attraktive Vorhersage, aber es tut sich nichts. Und vielleicht sollten wir das selber mal in die Hand nehmen. Nun, bevor wir gleich zum Bibliolog im Engeren kommen, vielleicht nochmal eine Vorüberlegung. Der Bibliolog lebt ja davon, dass man sich versucht, in die Situation, insbesondere in den oder die Menschen hineinzuversetzen und ein Gefühl dafür zu bekommen, was sie wohl selber gefühlt und gedacht haben und warum sie sich so verhalten haben, wie sie sich verhalten haben. Die Frage heute ist, können wir uns in eine Sklavin hineinversetzen? Und die Antwort heißt schlicht nein. Wir leben seit 70 Jahren in einer freiheitlichen Demokratie, in einem Rechtsstaat. Sklaven waren Gegenstände in Menschengestalt, die man für irgendwas brauchte. Und wenn man sie nicht mehr brauchte, wurden sie entsorgt. Wir heute sind ganz anders gestrickt. Wir haben in den 70ern auf den ersten Ölpreisschock die Bewegung Freie Fahrt für freie Bürger erfunden. Wir haben in den letzten Jahren bei einer Erkrankung, die ganz neu war, von der keiner wusste, wie gefährlich sie ist und die sich als gefährlich herausgestellt hat, für die es keine Behandlung gab, alles, was auf Intensivstationen auf dieser Welt passiert ist, ist letztlich nur zu versuchen, abzuwarten und es dahin zu bringen, dass der Körper das selber schafft. Und für die es keine Vorbeugung gab, sprich keine Impfung, die Corona-Pandemie, wo also letztlich medizinisch nur übrig blieb, sich nicht anzustecken. Wie steckt man sich nicht an? Kontaktverbot. Früher wurden bei Infektionen die Leute aus der Stadt geschmissen, vor die Stadtmauern, und konnten sehen, wie sie davon kamen. Heute machen wir das etwas eleganter. Kontaktverbot, Lockdown. Was anderes gab es nicht. Und was machen wir? Wir nölen über die Einschränkung grundgesetzlich verbriefter Freiheitsrechte. Also, wir können uns sicherlich nicht in eine Sklavin hineinversetzen. Und so ging es dann auch weiter. Sarah und Abraham haben wahrscheinlich überlegt und dann gab es die Überlegung, okay, also ich, Sarah, kann keine Kinder kriegen, dann muss halt eine Sklavin ran. Das war nicht ein Seitensprung oder irgend sowas, sondern das war eben, sie wurde gebraucht, weil man ein Kind brauchte. Quasi als Gebärmaschine, wenn man so will. Hat auch geklappt. Und anschließend ist dann aber offensichtlich bei Hagar irgendetwas passiert. Wahrscheinlich hat sie gemerkt, aha, das war jetzt gar nicht, damit der Master mal wieder ein bisschen Spaß hat. Ich war da nicht die Vergnügungspuppe, sondern die verbinden damit ja wahnsinnig viel. Ich bin diejenige, die den Stammhalter zur Welt bringen soll, aus dem dann ein großes Volk werden soll. Und da das Sein ja bekanntlich das Bewusstsein beeinflusst und bestimmt, hat sich das offensichtlich dann niedergeschlagen in ihrem Verhalten und damit auch auf das Verhältnis zwischen ihr und Sarah. Und das hat Sarah dann gar nicht gepasst. Und was dann ausbricht im Hause Abraham und Sarah, ist irgendwie totale Konfusion. Wir haben es eben gerade schon gehört. Da machte Sarah Abraham einen Vorwurf, das ist alles deine Schuld. Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, werde ich von ihr verachtet. Dabei habe ich sie dir doch zur Frau gegeben. Der Herr soll Richter sein zwischen dir und mir. Diejenige, die das wesentlich mit eingerührt hat, sagt plötzlich, du bist es schuld. Und Abraham, könnte ich mir vorstellen, hatte jetzt auch nicht die Lust, so zu Gott zu gehen und zu sagen, wir haben das schon mal selber in die Hand genommen und ja, und jetzt haben wir ein Problem. Und dann löst er es einfach so, indem er sagt, ja, Augenblick mal, also deine Sklavin, dein Problem, mach du. Was aber auch heißt, dass er sich damit ja im Grunde verabschiedet von dem Konzept, dass das nun das Kind der Ausgangspunkt eines großen Volkes sein soll. Denn wenn man sagt, naja, mach mal, ja, dann ist das nicht sozusagen die maximale Fürsorge und die maximale Sorge darum, dass das auch alles erfolgreich verläuft, sondern dann läuft es halt, wie es läuft. Und so ist es auch gelaufen. Das Verhältnis wurde immer schlechter, die Lebensumstände immer weniger erträglich und dann ist Hagar geflohen. Habt ihr schon mal einen Kochlöffel aus der Küche fliehen sehen? Ich denke, so viel Initiative traut ihr euren Gebrauchsgegenständen, die ihr habt, nicht zu. Und ich glaube, dem Gebrauchsgegenstand Sklave, bei dem war das auch nicht auf der inneren Agenda, eigene Vorstellungen zu haben, wie es eigentlich sein sollte. Und wenn es nicht klappt, dann gehe ich oder so. Ich glaube, man überinterpretiert das nicht, wenn man sagt, diese Flucht in die Wüste, an einen Ort, wo nicht so klar ist, wird es dann weitergehen in den nächsten Ort. Im Text steht ja, sie war an einem Weg an einen Ort. Oder geht es dann rechts ab in die Sandberge, wo dann nichts mehr ist. Ich glaube, man überinterpretiert das nicht, wenn man sagt, das war in Wirklichkeit ein lavierter Selbstmordversuch. Hagar war am Ende. Da ging nichts mehr. Null. Niente. Tiefpunkt. Absoluter Tiefpunkt. Gar nichts mehr. Und dann kommt der Engel. Und wir wollen uns jetzt einfach mal fragen und das jeweils dann auch spiegeln an der Frage, warum lässt Gott das zu oder hätte er das zugelassen? Fragen, was hätte der Engel denn alles sagen können? Und Hagar hätte darauf geantwortet, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich glaube, in der Situation hätte er ihr nur ein Glas Wasser anbieten brauchen. Und sie hätte schon gesagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Es hätten auch andere Äußerungen sein können. Zum Beispiel, geh einfach hier weiter und du wirst an eine Oase kommen. Und da kriegst du dann ein Kind und ihr bleibt da und werdet da leben. Ihr werdet ein sicheres Leben haben und kehrt aber nicht zurück zu Abraham und Sarah. Die Antwort auf die Frage, warum lässt Gott das zu bei einem solchen Verlauf, einem solchen Szenario, glaube ich, würde uns relativ leicht fallen. Wir würden sagen, Gott ist ein barmherziger Gott. Er sorgt dafür, dass diese Fehlentwicklung, die Sarah und Abraham da eingeläutet haben, dass das nicht im Desaster endet. Er lässt sich andererseits aber natürlich auch nicht von seinen Plänen abbringen. Das war nicht sein Volk oder wäre nicht sein Volk geworden. Und deswegen endet das irgendwo in der Oase fernab und mit seinem Volk wird er dann, mit der Entstehung seines Volkes, wird er seine Pläne weiterverfolgen. Und gegenüber Sarah und Abraham wäre das doch eigentlich auch eine schöne Lösung gewesen. Bei uns ist es ja häufig so, aus dem Auge, aus dem Sinn und irgendwann hätte sich keiner mehr daran erinnert, dass da irgendwie, da war doch was, ne? Irgendwie haben die da mal selber versucht und so. Wäre doch eigentlich eine angenehme Lösung gewesen. Er hätte ihr auch sagen können, geh zurück. Du wirst eine Fehlgeburt haben, du wirst aber überleben und ich werde dafür sorgen, dass Sarah dich in Ruhe lässt und du in Ruhe dort mit diesem Clan, mit diesem Volk zusammenlebst. eine Fehlgeburt damals. Wir haben natürlich keine Zahlen, war aber sicherlich an der Tagesordnung. Heute, im hochgerüsteten deutschen Gesundheitswesen, wo man mit Ultraschall sozusagen schon sehen kann, wie sich der Fötus mit dem Finger in der Nase bohrt, haben wir immer noch eine Fehlgeburtsrate von 4%. Ziemlich konstant. Also das war keine Drohung damals. Und mit der Zusage Gottes, dass sie überlebt, glaube ich, war das für sie als Sklavin immer noch etwas, was letztlich für sie in einem besseren Zustand als vorher geendet wäre. Was wäre denn unsere Antwort, warum lässt Gott das zu in diesem Fall? Ich wäre mir ziemlich sicher, dass wir von nicht wenigen, die sich mit einer solchen Situation zu befassen hätten, wenn sie so gelaufen wäre, hören würden, Gott lässt sich nicht in seine Pläne funken und er macht das auch sehr klar. Das, was Sarah und Abraham davor hatten, endet tödlich. Er ist aber auch ein barmherziger Gott, weil er lässt Hagar daran nicht leiden. Sie konnte nichts dafür. Sie war Sklavin. Sie ist dafür gebraucht worden. Er sorgt dafür, dass sie weiter leben kann. Vielleicht hätte er ihr auch sagen können, geh zurück. Ich sorge dafür, dass Sarah dich in Frieden lässt. Du wirst einen Sohn bekommen und dieser Sohn wird ein angesehener Mann werden. Wir haben ja gehört, erstmal ist davon die Rede, dass er streitbar ist, streitlustig ist und dass er mit allen möglichen Leuten aneinander gerät. Weiter dann im Verlauf, 1. Mose 21, ist davon die Rede, dass er ein sehr angesehener Bogenschütze wurde in seinem Volk und in der Umgebung, in der sie dann gelebt haben. Also geh zurück, du kriegst ein Kind. Das wird nicht Sklave sein, sondern es wird ein gutes Leben führen, wird ein angesehener Mann sein. Ja, auch dann hätten wir mit der Frage, warum lässt Gott das zu, sicherlich null Problem. Null Problem. Es geht für Hagar besser aus als für Sarah und Abraham. Und gleichzeitig wäre es eben doch auch klar, es ist nicht, Gott akzeptiert nicht, dass seine Pläne sozusagen umgemünzt werden und dass, wenn er gesagt hat, Sarah wird den Spross hervorbringen, der das Volk dann begründen wird, dass er dann sagt, naja, okay, also wenn ihr es jetzt anders gelöst habt, dann machen wir es halt so. Aber so ein bisschen, sage ich mal, wäre das sicherlich eine Lösung, wo wir sagen würden, gut, Gott lässt sich nicht in seine Pläne fuschen, aber in irgendeiner Form schreibt er dann doch auch auf krummen Linien gerade. Was ist aber passiert? Der Engel sagt, geh zurück, du wirst einen Sohn kriegen und der wird der Ausgangspunkt eines eigenen großen Volkes sein. Das ist ja in gewissem Sinne der Super-GAU. Abraham hatte die Zusage, dass Sarah ein Kind kriegen wird, einen Sohn kriegen wird, der der Ausgangspunkt eines großen Volkes ist. Jetzt wird diese eigenmächtige Aktion wächst sich aus dahingehend, dass das jetzt auch ein großes Volk wird. Im Verlauf geht es ja zurück. Dann passieren nochmal ganz viele Sachen nichts, viele Jahre nichts. Und dann kriegt Sarah in der Tat einen Sohn, Isaac. Es gibt von, die Kinder verstehen sich offensichtlich nicht. Es gibt von vornherein Zoff. Sarah will Hagar wieder loswerden, fordert Abraham auf, sie wegzuschicken. Ja, und da sagt Abraham dann, ja, aber ist ja doch mein Sohn, ja, möchte ich nicht. Und dann sagt Gott, ja doch, schick mal weg. Aber ich sage dir zu, auch aus Ismael wird ein großes Volk hervorgehen. Dann gehen sie weg, dann verläuft sich Hagar irgendwo in der Wüste und sie sitzen da und sind vom Verdursten bedroht, kommt wieder ein Engel und hilft ihnen und bestätigt noch einmal, du wirst mit deinem Kind der Ausgangspunkt eines großen Volkes sein. Warum lässt Gott das zu, dass seine Pläne, dass er ein großes Volk schaffen möchte, dann durch die Protagonisten vor Ort, wenn man das so sagen soll, derartig eine Nebenentwicklung erfahren. Und wir wissen ja, dass das nicht nur eine Geschichte im Alten Testament ist, sondern dass heute sowohl die Araber als auch die Juden sich beide auf Abraham berufen. Die einen über Ismael, die anderen über Isaak. Und das Verhältnis zwischen Arabern und Juden auch bis heute ein angespanntes ist, um es mal so zu sagen. Warum lässt Gott das zu? Ich glaube, wenn wir das auf uns wirken lassen, dann sehen wir, Gott verfolgt seine Pläne und lässt sich davon auch nicht abbringen. Er erkennt das nicht an, dass dieser Versuch von Sarah und Abraham dann quasi jetzt das ist, was er sich vorgestellt hat. Nein. Er bleibt aber dabei, dass er sagt, Abraham, du bist mein Mann. Und wenn du als mein Mann, als der, den ich ausgewählt habe, irgendwelche Dinge tust, die du für gut und richtig hältst, dann ist das so. Dann musst du auch damit leben. Dann bleiben die auch in der Welt. Eine finde ich in Teilen durchaus etwas unbeunruhigende Perspektive. Nun können wir natürlich sagen, okay, das Ganze ist im Alten Testament passiert. Seitdem hat sich ja was getan. Natürlich, Zugehörigkeit zum Volk Gottes, wenn ich das so sagen soll. Das heißt, Christ wird man nicht mehr aus genetischen Gründen, sondern weil wir glauben. Man muss einfach nur glauben und dran glauben. Und dann haben wir doch auch heute die Vergebung. Ja, wir haben die Vergebung, die uns nicht verzweifeln lässt, die uns ermöglicht, jeden Tag wieder neu anzufangen, wieder zu versuchen, es besser zu machen, als wir es gestern gemacht haben. Das heißt aber nicht, dass das, was wir gemacht haben, sich in Luft auflöst, verschwindet. Das wird uns begleiten und wir werden damit umgehen müssen. Im Neuen Testament steht in Hebräer, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Heißt, ja, das Reich Gottes ist schon da, aber es hat eben nur angefangen. Und wir sind diejenigen, die versuchen, es voranzubringen. Wir haben uns aber als Menschen nicht geändert. Wir sind weiterhin von unserer Grundausstattung, wir sind weiterhin begrenzt in unserer Auffassung, wir sind begrenzt in unserem Erinnern, wir sind begrenzt in unserem Kombinieren, wir sind begrenzt in unserem Wollen und wir sind begrenzt in unserem Tun. Und so wird es sicher auch weiterhin sein, dass wir teils in bester Absicht Dinge tun, wo wir anschließend sagen, das war es offensichtlich nicht. Sarah und Abraham haben das sicherlich auch in bester Absicht getan. Sie waren sicherlich ja Feuer und Flamme für diese Idee, dass sie der Ausgangspunkt sein werden für ein großes Volk. Das heißt, wir werden an dieser Stelle immer Suchende bleiben, die den besten Weg, die beste Idee, die beste Ausführung suchen und sie aber, solange wir leben und oder auf dieser Erde, nur zu teilen finden werden. Wir werden immer Suchende sein und nicht schon Wissende. Wir werden aber immer darauf vertrauen dürfen, dass Gott dabei ist, uns weiter hält und uns über die Vergebung eine Möglichkeit gibt, dass wir nicht an all dem, was nicht geklappt hat, letztlich dann zerbrechen, sondern dass wir jeden Tag neu konstruktiv nach vorne schauen und etwas für das neue Reich, das Reich Gottes tun wollen und auch tun werden. Amen.